Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Story Power Podcast. Heute geht es auch um das Thema Geld. Wir hatten das schon mal, das Thema Geld mit der finanziellen Reichweite. Heute werden wir uns um die Schattenseiten des Geldes beschäftigen und wie wir es überwinden können. Und dazu begrüße ich Herrn Christoph Pfluger. Hallo Herr Pfluger, ich grüße Sie.
Hallo Herr Link, vielen Dank für die Einladung.
Gern, ich bin gespannt. Also das Buch haben wir ja da habe ich mir zu Gemüte geführt und ist mega spannend. Ja, es war ganz schwierig, Fragen herauszufinden. Also auf alle Fälle, ich freue mich riesig.
Paar also Worte noch. Fragen im Buch schon beantwortet worden wären, nicht?
Naja. Paar Worte noch zu Ihnen. Sie sind 88 bis 92 sind Sie der Herausgeber des Newsletters Die Neue Wirtschaft mit dem Schwerpunkt auf immaterielle Werte gewesen, also ging es um den immateriellen Wert in der Ökonomie. Und seit 92 sind Sie einerseits der Herausgeber des Zeitpunkt, das ist eine Zwei-Monats-Zeitschrift, ich habe da gelesen, für intelligente Optimisten und konstruktive Skeptiker.
Ja, das haben wir 10 Jahre ungefähr, haben wir als gewissermaßen als Motto gehabt. Und jetzt sind wir ein bisschen, wir wollen jetzt zur Sache kommen und jetzt heißt es für friedliche Umwälzung.
Genau, das ist auch unser heute Thema. Sie sind dann auch ein Verleger, geben auch Bücher raus. Ich habe zwei jetzt gerade erwähnt, Sie zeigen es gerade dann auch rein. Das eine Buch heißt Das nächste Geld, da geht es um die 10 Fallgruben. Wenn Sie das mal gleich mal kurz zeigen.
Das ist da. Ups. Das ist mein Leseexemplar, wo ich damit arbeite. Naja,
Und ist das nächste Geld. Genau, und heute geht es um die Strategie der friedlichen Umwälzung.
Das wäre dann das da.
Wunderbar.
Herr Pfluger. Ein bisschen dünner, 120 Seiten, liest sich an einem langen Abend. Das war's.
Ja, genau. Allerdings sehr spannend mit der Geschichte dieser Aufdröseln. Und zum Einstieg noch, ich habe mir noch eine Frage eingefallen. Und zwar erzählen Sie auch von einem Schlüsselerlebnis vor etlichen Jahren, warum Sie zu diesem Thema kamen. Wenn Sie das mal kurz noch erwähnen, was ist da damals passiert?
Ja, in den 80er Jahren war ich als Wirtschaftsjournalist unterwegs, als freier Journalist für verschiedene Tageszeitungen in der Schweiz, auch für die Handelszeitung und so weiter. Und da bin ich an eine Tagung gefahren nach Schottland mit dem Tagungsthema From Organization to Organism, wie die starren Organisationen in etwas Lebendiges verwandelt werden können, in Organismen gewissermaßen. Und die Margaret Kennedy, die Grande Dame der Geldreform in Europa, hat dort einen Vortrag gehalten. Und da ist mir wirklich zum ersten Mal so wirklich der Groschen gefallen über die Wirkung des Zinses und die Wirkung des Geldsystems. Und das hat dann meine berufliche Laufbahn doch ziemlich stark verändert. Nicht? Man will ja als Journalist eigentlich auch mit der eigenen Wahrheit gehen. Nicht? Also man kann nicht Themen bearbeiten auf eine Art, wie sie vielleicht von der Redaktion gewünscht werden, aber die doch gegen die eigenen Überzeugungen gehen. Und weil das Geld und der Zins sind eigentlich im Wirtschaftsjournalismus, das ist das omnipräsente Thema, nicht, das in alle anderen Themen auch hineinfließt. Und das hat dann meine Arbeit schwierig gemacht, nicht die grundsätzliche kritische Haltung gegenüber dem Geld, das wir heute haben und gegenüber dem Zins, der zu einer ständigen Umverteilung führt. Und da habe ich einfach gemerkt, das kommt nicht gut raus. Und da braucht es wirklich grundlegende Änderungen und das hat dann, ich bin dann aus dem freien Wirtschaftsjournalismus ausgestiegen und habe dann die als erste Konsequenz diesen Newsletter gemacht, die neue Wirtschaft, da ging es um geistige Werte in der Wirtschaft, nicht? Die Wirtschaft soll ja uns nicht nur, wie soll ich sagen, wohlhabend machen oder für den allgemeinen Wohlstand sorgen, sondern auch dazu beitragen, dass wir als Menschen als ganze Menschen uns entfalten können, also gewissermaßen auch um immaterielle Güter. Und das war das Thema. Und daraus hat sich dann diese Zeitschrift Zeitpunkt entwickelt, die ich ab 92 herausgegeben habe.
Genau, und das ist auch das Thema des ersten Teiles, also um das Geldsystem. Heute, also gerade noch eine weitere Einstiegsfrage zu dem, ich habe da in den letzten paar Monaten so Finanzexperten übers Internet gesehen, Dr. Matthias Krall, Ernst Wolf, Mark Friedrich zum Beispiel, Andreas Popp, und die sagen einen baldigen Crash voraus, also einen Finanztsunami. Manche sagen 2020, manche 2023. Wie sehen Sie das? Wird es dann wirklich jetzt crashen oder wird sich noch ein bisschen rausziehen oder zaubern die Leute, die an die Möglichkeit haben, noch irgendwas aus dem Hut?
Also es hätte natürlich schon verschiedene Möglichkeiten gegeben oder Anlässe gegeben, dass das Finanzsystem crasht. Also zum Beispiel 1971, als der Dollar, die Leitwährung, nicht mehr in der Lage, also die amerikanische Regierung war nicht mehr in der Lage, die Dollarguthaben in Gold umzutauschen, wie sie das versprochen hat. Und da hätte man eigentlich schon Tabula Rasa machen können und sagen, okay, wir müssen das Ganze neu aufgleisen. Dann in den 80er Jahren die Verschuldung der Entwicklungsländer, die eigentlich technisch gesehen pleite waren. Dann 1993 als Folge der Wiedervereinigung hat Deutschland hatte einen Schuldenstand im Vergleich zur Wirtschaftskraft, der vergleichbar war wie 1948, wo nur noch eine Währungsreform weitergeholfen hat. Man hat dann halt einfach immer die Regeln ein bisschen gelockert und die Bilanzierungsmöglichkeiten erweitert. Also, anderes Beispiel, in den 80er Jahren waren die non-tangible assets, also die Rechte, der Goodwill und so weiter, waren in den amerikanischen Bilanzen ungefähr mit 20% vertreten. Heute sind es 80%, nicht? Das sind einfach nur Rechte, von denen man nicht weiß, wie sie dann umgesetzt werden sollen, was sie tatsächlich wert sind. Also man hat eigentlich ständig die Spielregeln erweitert. Und für mich ist das Geldsystem im Grunde genommen wie ein gewissermaßen ein Koma-Patient, der nur noch mit Hilfe von Maschinen am Leben erhalten wird. Und wir wissen nicht, wann der Stecker gezogen wird und wer den Stecker zieht und aus welchen Gründen. Also das kann jederzeit kommen. Ich bin auch seit 1993, als ich gewissermaßen gesagt habe, ja, so jetzt ist ein Crash fällig, sage ich nicht mehr, dass er kommen wird, gebe keine Zeitangaben mehr an, weil das einfach das ist von Willkür abhängig von Organisationen, von Kreisen, die wir nicht genau kennen. Aber Tatsache bleibt natürlich, dass das System so nicht überlebensfähig ist und dass es eine ziemlich heftige Korrektur geben wird. Und auf die sollte man sich schon vorbereiten.
Ja, wir haben auch jetzt das erste Mal, also zumindest mal in den letzten 50 Jahren, was ich weiß von der Geschichte, Negativzinsen. Gerade letzte Woche habe ich das gelesen mit der ZKB, die da 100.000 Franken hat. Gut, es ist anscheinend verhandelbar. Gab es sowas in der Geschichte schon mal, dass man sowas gibt wie Negativzinsen, wie wir es heute haben? UBS hat, glaube ich, über 2 Millionen geht's los. Credit Suisse hat Negativzinsen, die Alternative Bank. Ich glaube, die Gemeinde, das war die alternative Bank mit 0,51% Negativzins. Gab es das? Können Sie sich an sowas erinnern? Oder in der Geschichte gab es sowas?
Nein, das gab es noch nie. Das gab es noch nie.
Okay.
Und das ist natürlich ein Symptom für die Schieflage dieses ganzen Systems. Nicht? Das ist ja, Geld besteht ja eigentlich zu 90% ungefähr aus Schulden, von denen wir wissen, dass sie nie bezahlt werden können. Und die Schuldenlast drückt ständig stärker. Und um diese Last dieser Schulden zu reduzieren und das wieder ein bisschen in Verhältnisse bringen kann, von denen man sagen kann, okay, damit können wir ein paar Jahre weiter fuhrwerken. Dazu dienen die Negativzinsen. Und wobei die müssten eigentlich viel tiefer sein, nicht? Der Michael Hudson, ein Professor aus den USA, hat ausgerechnet, dass die Negativzinsen bei -25% liegen müssten, um das System wirklich wieder stabil zu machen. Und der IWF hat ja ausgerechnet, dass man eigentlich alle Portfolio oder alle Guthaben im Euroraum um ungefähr 10% reduzieren müsste, damit die Verhältnisse, die von Maastricht, vom Maastricht-Vertrag gefordert sind, der Verschuldung, damit die wieder diesen vertraglichen Bedingungen entsprechen würden. Und das ist natürlich eine Revolution, nicht? Eine Enteignung von 10%. Das ist freiwillig überhaupt nicht durchzuführen. Und der Negativzins, der macht das jetzt schleichend, aber die Werte, die gelten nicht. Der 0,7 hat die Schweizerische Nationalbank. Das ist mehr Kosmetik als tatsächlich wirksam. Aber trotzdem, es bedeutet natürlich, dass die Sparguthaben sinken, dass die Altersguthaben nicht mehr verzinst werden. Und das bringt eigentlich das ganze soziale Gefüge, bringt das in unter enorme Spannung. Und das wird ohne heftige Lösungen wird es nicht gehen.
Wenn wir uns gerade noch das anschauen, wie Geld entsteht, also da wird immer noch die Geschichte erzählt oder die ist sehr präsent. Ich habe es am Wochenende erlebt mit einer meiner Schwestern. Geld, also wenn zum Beispiel ein Unternehmer zur Bank geht, er braucht eine neue Halle für 1 Million Franken, braucht er dafür Geld, um das zu finanzieren. Und da war halt so die Vorstellung, ja, das ist einfach das Geld, das er von den Sparern bekommt. Aber das ist falsch. Ja. Wie entsteht heute Geld und wie entstehen diese immensen Schulden? Das hängt ja damit zusammen.
Ja, die Banken erzählen leider immer noch, dass sie das Geld der Sparer verleihen. Aber niemand kriegt Briefe, dass das Geld jetzt verliehen sei und dass man warten müsse, bis der Häuslebauer seine Hypothek zurückbezahlt hat, nicht? Und die Schweizerische Nationalbank sagt das eigentlich am deutlichsten und am einfachsten. Sie sagt, die Banken schöpfen Geld, indem sie Kredite verleihen. Konkret heißt das, wenn ein Kreditnehmer zur Bank geht, kriegt er nicht Geld von jemand anderem, sondern er kriegt einfach eine Zahl ins Konto geschrieben, dass die Bank für ihn führt. Und sie schreibt ihm diese Zahl ins Konto. Mit dieser Zahl kann er dann bezahlen, wie wenn es richtiges Geld wäre. Und sie braucht nur ein klein bisschen Mindestreserve an gesetzlichem Zahlungsmittel, nicht? Weil das Geld, das sie schöpft, die Bankguthaben, das ist nicht gesetzliches Zahlungsmittel, sondern das wird nur gebraucht, weil die Bank verspricht, ja, wenn du willst, kriegst du für dein Bankguthaben jederzeit gesetzliches Zahlungsmittel. Aber die Mindestreserve in der Schweiz ist 2,5%. Da kommen noch ein bisschen andere Mittel dazu, der Banken, maximal vielleicht 10%. Im Euroraum sind die Verhältnisse extremer, da beträgt die Mindestreserve nur 1%. Und das wird von diesem kleinen Anteil wird dann angenommen, dass es genügt zur Beruhigung der Leute, die da Sparguthaben, die Bankguthaben besitzen, nicht? Und auf diesem ungerechtfertigten Vertrauen basiert dann auch die Tatsache, dass das Geld der Banken, das dieses private Geld, dann allgemein als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Aber es ist nicht gesetzliches Zahlungsmittel. Und die Folgen sind natürlich verheerend, nicht? Weil wenn die Bank Geld schöpft, sagen wir mal 1 Million, dann steigt die Geldmenge im System, steigt um 1 Million, aber die Forderung, die dem entgegensteht, nämlich der Kreditnehmer muss ja mehr zurückbezahlen, die steigt auch. Oder ist gestiegen. Jetzt mit Negativzinsen sieht das alles ein bisschen anders aus. Und die Konsequenz ist, dass eigentlich immer viel mehr Schulden im System sind als Geld. Und zurzeit wir haben ungefähr 240 Billionen Dollar explizite Schulden auf der Welt. Das sagt das Institute for International Finance. Ja, so heißt es, glaube ich. Oder International Institute for Finance, 240 Billionen, und wir haben knapp 40 Billionen Geld in Form von gesetzlichem Zahlungsmittel, also das wäre Cash. Dazu kommen noch die Bankguthaben. Also mit diesen 40 Billionen sollten wir die 240 Billionen bezahlen, das ist unmöglich, nicht? Und das erzeugt natürlich einen ständigen Mangel. Es ist nie genug Geld da. Und mit diesem Mangel kann man natürlich dann einerseits die Schuldner unter Druck setzen. Beispiel Griechenland, die verkaufen ihre Flughäfen, Häfen zu einem Spottpreis. Und also das hat eine Reihe von sehr negativen Konsequenzen. Eine andere Konsequenz, sehr verheerend, ist, die Banken wollen ja, weil immer zu wenig Geld im System da ist, müssen sie ständig neue Kredite verleihen, nicht, damit die fällige Kredite haben, damit die dann ihre Schulden zurückbezahlen können. Und das ist die Ursache, die wesentliche Ursache des Wachstumszwangs.
Ist es nicht auch ein Schneeballsystem? Also was da?
Ja, natürlich. Natürlich.
Okay, das hör mal.
Ist eigentlich verboten, nicht? Wer in der Schweiz, wenn der Schweiz an einem Schneeballsystem teilnimmt, der begeht ein Offizialdelikt. Also, da braucht es keinen Kläger, wenn die Behörden davon Wind kriegen, dass da jemand an Schneeballsystem teilnimmt, dann macht es sich strafbar und er kriegt eine Strafverfügung und in schweren Fällen gibt es ein ordentliches Gerichtsverfahren.
Okay, ja. Den nicht gesetzlichen Zahlungsmittel, das heißt ja, das ist ein Falschgeld, oder? Also gesetzlich ist ja, sind die Scheine und die Rappen in der Schweiz und in Deutschland sind es halt die Euro. Das heißt also, wenn ich da so eine Zahl im Konto habe und mit der bezahle, dann bezahle ich mit Falschgeld, ja. Ist das,
also,
stimmt das, ist der Gedanke, oder ist das irgendwie auf die Spitze getrieben?
Das darf man so sagen, nicht? Auf der anderen Seite, wenn alle an das Falschgeld glauben und es verwenden und man tatsächlich auch Verträge abschließen kann, die dann mit diesem falschen Geld honoriert werden, dann funktioniert es eben doch in gewisser Hinsicht und die Betrugsabsicht, man kann den einzelnen Teilnehmern an diesem System keine Betrugsabsicht unterstellen. Aber insgesamt ist es ein System mit Falschgeld und es gibt natürlich Profiteure davon, das muss man auch sehen, nicht?
Ja, ja, klar.
Und das besteht vor allem darin, dass die Banken schöpfen ja 90% dieses Geldes, nicht? Mhm. Und wer kriegt dieses neue Geld? Es sind die über die Sicherheiten verfügen, die Banken fordern. Das heißt, Geld kriegen die Leute, die eh schon genug haben. Nicht? Mhm. Also das ganze System sorgt auch dafür, für eine ständige Umverteilung von den Arbeitenden zu den Vermögenden. Die Vermögenden haben einfach sehr große Vorteile aus diesem System. Ich spreche nicht von Falschgeld, weil das natürlich auch Abwehrreaktionen auslöst. Mhm. Die Leute wollen dann gar nicht mehr zuhören, nicht irgendein Spinner, der da von Weltverschwörung und so weiter. Das will man nicht hören. Mhm. Und mir geht es ja darum, dass man doch das System auch versteht. Und wenn das Individuum, das die Sache ein klein bisschen anschaut, dann zum Schluss kommt, dass es eigentlich Falschgeld ist, dann ist das, ich würde sagen, ein durchaus erwünschter Effekt. Aber ich würde jetzt nicht als Falschgeldprediger da durch die Lande ziehen wollen. Das soll jeder Mensch selber erkennen und dann auch entsprechend handeln.
Ja. Schauen wir noch einen weiteren Aspekt an. Sie haben schon negative Auswirkungen jetzt gerade beschrieben. Und zwar das mit dem BIP, mit dem Bruttoinlandsprodukt. Das sind halt all die Leistungen und Produkte, die zum Beispiel jetzt hier in der Schweiz erstellt werden. Und da sagen Sie, das ist eine Katastrophe. Also diese Fixierung auf dieses BIP ist eine Katastrophe für die Welt.
Ja.
Weshalb, ja.
Also das BIP wurde Anfang der 30er Jahre von Simon Kuznets, ein russischstämmiger amerikanischer Ökonom, wurde es entwickelt, damals als Instrument zur Messung der öffentlichen Wohlfahrt. Wie gut geht es der Ökonomie eines Landes und wie viel Nutzen generiert es. Und er hat damals ausdrücklich gesagt, Militärausgaben gehören nicht dazu. Ich meine, die sind nicht wirklich produktiv. Die Waffen dienen nur zur Zerstörung. Da kann man froh sein, wenn sie wenigstens nicht angewendet werden. Er hat auch gesagt, die Bankdienstleistungen gehören nicht dazu, weil das ist nur Verschiebung von Wohlstand. Werbung sollte auch nicht dazu gehören. Da werden keine Werte geschöpft, die der Wohlfahrt dienen. Und das BIP wurde dann aber schon in den 30er Jahren wurde es gewissermaßen erweitert. Vor allem hat man die Aufrüstung hat man dazu gezählt, und das hat dann auch dazu geführt, dass die amerikanische Wirtschaft, die ja die Welt in die Depression gerissen hat, nicht in die Wirtschaftskrise der 30er Jahre, dass sich also die amerikanische Wirtschaft erst dann wiederholt hat mit der Rüstung. Und die Rüstung ist im BIP geblieben. Heute ist es sogar so, die Risiken des Finanzsektors tragen zum BIP bei. Und die ganze Welt ist einfach, die Politiker, alle sind total fixiert auf das BIP. Warum? Weil das BIP eine Rechtfertigung gibt, weitere Kredite zu verleihen, mehr Schulden zu machen. Also das BIP ist eigentlich nur ein Maßstab für die Bereitschaft, Schulden einzugehen, nicht? Und wenn die Welt bereit ist, sich für Waffengeschäfte zu verschulden, weil sie das Gefühl hat, es komme dann ein Gegenwert, dann ist das einfach absurd. Also ist eine, man kann sagen, es ist eine Katastrophe, dass das BIP einen dermaßen großen Einfluss hat, zumal es auch eben eine pervertierte Form der Wohlstands, der allgemeinen Wohlfahrtsmessung darstellt.
Also eine völlige Umkehrung. Also die ursprüngliche Absicht hier, wie geht es dem Volk, wie ist der Wohlstand des Volkes, jetzt völlig pervertiert.
Genau.
Jetzt
genau.
Nehme ich da die Zahl her, um mich da weiter zu verschulden.
Und das ist das Tacho, mit dem wir durch die Geschichte fahren, nicht? Das ist das BIP ist vielleicht die wesentlichste Anzeige für den Gang der Dinge auf der Welt. Und es ist einfach ein Tachometer, ein Geschwindigkeitsmesser in unserem kollektiven Auto, mit dem wir dann unterwegs sind, das eine total falsche Anzeige angibt, nicht? Es gibt noch andere Messinstrumente, die auch pervertiert sind, also der Index der Konsumentenpreise. Da wird auch ziemlich, da sind dann die ganz wichtigen Dinge sind da nicht drin, die Mieten sind nicht drin, die Preise der Vermögenswerte, also Hauspreise würden eigentlich auch dazu gehören, die Krankenkassenprämien, wichtiger Anteil in der Schweiz, 14% der Haushaltsausgaben sind für Gesundheitskosten, wo die Krankenkassenprämien an der Spitze stehen, also die man kann sagen, die absolut ganz entscheidende Elemente sind in diesem Index der Konsumentenpreise nicht enthalten. Und das sorgt dann dafür, dass das ganze unser Wirtschaftsfahrzeug oder die Wirtschaftstitanic oder wie man dem sagen will, dann eben auch in eine falsche Richtung geht, nämlich ziemlich direkt auf den großen Eisberg zu.
Mit von dem Vollgas
wir ein jetzt, bisschen ne? sehen, nicht? Wir sehen ein Zwölftel schaut da heraus und unten im unbewussten Bereich geschehen dann geschieht dann die Katastrophe. Darauf gehen wir zu.
Ja, mit Vollgas, mit Volldampf.
Genau.
Mit Höchstgeschwindigkeit. Jetzt haben wir einige Aspekte raus, also was so schief läuft mit dem Geldsystem. Jetzt haben Sie was eine Utopie entwickelt. Also wo es hingehen könnte, wenn wir da ein anderes Geldsystem kommen. Schauen wir uns mal eine mögliche Lösung an. Also wenn Sie mal kurz die Utopie mal beschreiben könnten, die sich da vorstellen und dann, wie wir dann auch hinkommen.
Also ich bin jetzt 65 Jahre alt. Ich bin, ich würde sagen, seit 40 Jahren ungefähr. Vielleicht bin ich ein Teil dieser ökosozialen Bewegung, die Veränderungen will. Also ich bin 1968 gab es bei uns an der Schule, ich war damals 14, 15 Jahre alt, gab es Sitzstreik, da habe ich selbstverständlich auch teilgenommen, aber richtig politisiert war ich damals noch nicht. Also ich habe jetzt ungefähr 40 Jahre Erfahrung mit Reformen, die zunächst einmal die Umwelt betreffen, aber auch das Soziale, nicht die Rückumverteilung, nicht und sehe, wie wirksam waren diese Reformen. Nicht, was ist da durchgekommen, haben wir etwas erreicht? Und ich muss sagen, wir haben herzlich wenig erreicht, nicht? Wir haben vielleicht mehr Naturschutzgebiete und wir haben ein paar andere Errungenschaften, aber unterm Strich geht es der Natur, wenn man die als Indikator der Nachhaltigkeit generell bezeichnen kann. Wie gut geht es der Natur? Wie gut geht es den Lebewesen, die sich nicht selber politisch wehren können, wie wir Menschen? Wir können das, die Tiere können das nicht. Und da muss man einfach, da kommt man einfach zum Schluss, dass das Ergebnis von 40 Jahren Reformbewegung im Grunde genommen verheerend ist, nicht? Und die Zerstörung ist jetzt wirklich an der Basis der Nahrungskette angekommen. Das Plankton, da haben wir seit 1950 ungefähr die Hälfte verloren. Das Plankton ist absolut entscheidend für den O2-CO2-Kreislauf. Also das Plankton nimmt CO2 und gibt wieder O2 an die Atmosphäre ab. 60-80% des Sauerstoffs, den wir einatmen, der wurde einmal von einem Plankton gewissermaßen für uns aufbereitet. Da haben wir 50% verloren. Die Insekten sind in einem katastrophalen Rückgang begriffen. Also per Saldo, ich muss die ganze Litanei, die kennen wir ja alle nicht, die muss ich jetzt nicht da nochmals runterbeten. Per Saldo muss man sagen, nein, die Reformen haben nichts gebracht. Und das politische System ist natürlich auch nicht unbedingt darauf ausgerichtet, auf die fundamentalen Änderungen, die nötig sind, nicht? Also Demokratie, wie gut sie immer funktioniert, ist eigentlich auf Erhalt ausgerichtet und nicht auf die Änderungen, die jetzt nötig wären. Dazu kommt, dass die politischen Kanäle eigentlich von Geldinteressen, ja, ich würde sagen, verstopft sind. Und wenn man da nicht wirklich eine gute Kriegskasse hat, beziehungsweise sich eine gute Lobby leisten kann, dann hat man da keine Chance, nicht? Und ich habe mir dann überlegt, ja, was ist eigentlich die grundlegende Kraft, die das alles verhindert? Und mein Ergebnis ist, es ist das Geld. Das Geldsystem, das auf Wachstumszwang ausgerichtet ist, das uns in ein Mangelsystem bringt, von dem wir alle abhängig sind und das uns zusätzlich eine total falsche Richtung lenkt, nicht mit dem BIP-Wachstum, mit dem Materialismus und auch die politischen, wie gesagt, die politischen Kanäle verstopft. Das Geld ist eigentlich unser Hauptfeind, den wir überwinden müssen. Und ich habe mir dann überlegt, wie das geht und habe dazu einen Vorschlag gemacht. So.
Jetzt
sind Sie sprachlos?
Ja, genau.
Ja, es geht um Revolution. Also ich sage ja nicht, ich verwende nicht den Begriff Revolution, nicht, weil da kommen einem Pflastersteine und andere sehr unangenehme Dinge in den Sinn. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass es auf friedlichem Wege geht. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Menschheit als Kollektiv in einem Zustand ist, in dem sie den Schaden nicht mehr braucht, um schlauer zu werden. Ich glaube, es gilt leider immer noch, durch Schaden werden wir klug, aber wir haben rein theoretisch haben wir die Möglichkeit, das anders zu machen und und dazu wollte ich doch einen konkreten Beitrag leisten, nicht mit diesem.
Da schlagen Sie unter anderem vor, dass man sich von Geld befreit, indem man es verschenkt. Wie kommen Sie da drauf? Warum? Was passiert also dabei?
Der Punkt ist natürlich der, wenn wir das Geld entmachten wollen, dann müssen wir zuerst selber aus der Opferrolle kommen. Nicht, wenn wir Opfer des Geldes sind, nicht, wenn wir so viele Dinge tun, nur des Geldes willen. Nicht? Also ein großer Teil der Menschen geht Jobs nach, die würden sie nie machen, wenn sie nicht dafür bezahlt würden. Nicht? Mhm. Und das muss ich ja nicht alles erklären, nicht? Also wir sind in einem großen Ausmaß, sind wir eben Opfer dieses Geldsystems. Und wenn wir da handlungsfähig werden wollen, nicht? Wenn wir es entmachten wollen, dann müssen wir uns aus dieser Opferrolle befreien. Und woraus besteht das Opfer, wie macht das Geld uns zum Opfer? Nämlich indem es uns einen ständigen Mangel indoktriniert, nicht? Wir alle handeln in Bezug auf Geld, wie wenn wir ständig an Mangel leiden würden, nicht? Mhm. Jetzt kann ich nicht, da kann ich ein noch so guter Autor sein, ich kann keine Geldvermehrung machen, damit, um das Mangelsystem zu überwältigen. Die einzige Möglichkeit, die wir eigentlich zu Beginn mal haben, ist einfach die Wirkung dieses Mangelsystems auf uns selber zu reduzieren. Und der einfachste Weg, sich von Geld zu befreien, ist es zu verschenken. Logisch, dann hat man es nicht mehr. Aber es geschieht, beim Schenken geschieht eben etwas ganz, ganz Entscheidendes. Wir müssen, wenn wir Geld verschenken wollen, müssen wir gewissermaßen den mentalen Schalter umlegen. Mhm. Nämlich, ich habe genug. Ich kann problemlos etwas verschenken, es geht mir nicht schlechter. Deswegen, und mein Vorschlag ist, jeden Tag 5 Franken oder 5 Euro zu verschenken. Ich würde sagen, je wahlloser, desto besser. Also nicht nur in den Kneipen mehr Trinkgeld zu geben, sondern auch in einer Supermarktkasse oder einfach auch sonst da. Und das 3 Monate lang zu machen, das kostet dann insgesamt ungefähr 450 Franken. Billiger als eine Psychotherapie, aber wirksamer. Okay. Und ja, also ich kann das nur empfehlen und es funktioniert. Also ich weiß es aus eigener Erfahrung und es geht einem keineswegs schlechter dabei. Also wirklich überhaupt nicht, im Gegenteil. Nicht? Die Esoteriker sagen ja, wenn wir Geld verschenken, dann
kann es auch
fließen. Ich würde nicht empfehlen, es deswegen zu tun, nicht? Also nicht Geld verschenken, um reich zu werden, sondern Geld verschenken, um sich selber zu befreien und dann handlungsfähig zu werden.
Ja. Jetzt haben Sie noch eine weitere Empfehlung auf diesem Weg hin, also die nächsten Jahre, die von Sun Tzu ist. Ja, wir müssen, schreiben Sie da 2 Empfehlungen von Sun Tzu, müssen wir in unserer Strategie noch berücksichtigen. Die Verwirrung der gegnerischen Generäle und die Spaltung des Gegners.
Ja, ja, also es geht ja, über den ersten Schritt haben wir jetzt gesprochen, es geht dann auch darum, für die Wahrheit einzutreten, nicht? Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil je mehr Leute mit Unwahrheiten einverstanden sind, desto mehr können sich diese Unwahrheiten dann auch zu kollektiven Wirklichkeiten entwickeln. Und das ist ein verheerender Punkt. Das Ziel muss ja sein, eine Umwälzung hinzukriegen und das Geld zu entmachten. Und Teil dieser Empfehlungen ist eben, und Sun Tzu sagt das ja sehr deutlich, die Generäle müssen verwirrt werden, sie sollen nicht wissen, was da im Busch ist. Und mein Vorschlag ist, dass die Leute sich nicht, dass sie vor allem als Individuen und als kleine Gruppen nun an dieser Umwälzung zu arbeiten beginnen, alternative Realitäten, sag mal, zu bewirtschaften. Und wenn wir viele kleine Gruppen sind, dann sind wir für die Algorithmen, die ja uns kontrollieren, überwachen, dann werden wir für die irgendwie welche schrägen Vögel sein, aber sie sehen nicht, dass da eine größere Bewegung im Gang ist. Und der zweite Punkt ist der, wenn wir die Umstellung auf ein besseres Geld wäre ja im Grunde genommen sehr einfach. Mhm. Das realisiert man gar nicht. Ein amerikanischer Philosoph, dessen Name mir jetzt entfallen ist, hat schon in den 90er Jahren gesagt, es ist schwieriger, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. Mhm. Und er hat ziemlich recht, nicht? Mhm. Also, wenn man sieht, jetzt gerade mit der Klimadebatte, wie da herumgetüftelt wird, wie man die ganzen Klimaschutzmaßnahmen, wie man die Kapitalismus kompatibel machen könnte, ja, nichts verändern an den Grundlagen, dann sieht man, dass das eigentlich ziemlich wahr ist. Wir können uns eben das Ende der Welt leichter vorstellen als das Ende des Kapitalismus. Aber es ist tatsächlich ziemlich einfach. Es gibt ein paar Beispiele, 2 leuchtende Beispiele. Irland, da gab es einen Streik von Bankern, und der dauerte, wenn ich richtig im Kopf habe, über 3 Monate. Und in dieser Zeit haben die Leute mit selbstgebasteltem Geld gearbeitet. Sie haben sich Schecks ausgestellt, die aber nicht eingelöst werden konnten. Die Banken waren ja geschlossen. Und das ging dann, ich glaube, insgesamt ging das neun Monate, bis die ganzen Schecks dann alle gut oder ja, bis die alle wieder eingelöst waren und auf den Konten gut geschrieben wurden. Und die Wirtschaft ist in dieser Zeit sogar gewachsen, hat die irische Zentralbank ausgerechnet. Also es geht. Das waren in den 70er Jahren. Neuer ist die Finanzkrise die Staatspleite von Argentinien. Ich glaube, das war 2002, nicht? 2002. Ende 2002. Innerhalb von 3 Monaten wurden bereits 30% der Inlandgeschäfte mit alternativen Geld, das Vereine, Städte, Warenhäuser und so weiter, auf ganz verschiedene Herausgeber von alternativen Geldmitteln, die das herausgegeben haben, und 30% der Transaktionen wurden über diese Systeme abgewickelt. Man hat das nicht sehr gut gemacht. Man hat zu viel von diesem Geld, Alternativgeld gemacht, und das hat nicht Bestand gehabt, aber es zeigt, es wäre möglich. Mhm. Und wenn man es richtig macht, dann kann es auch dauerhaft funktionieren. Also, und dazu brauchen wir natürlich Leute von der anderen Seite, die jetzt bei den Banken, bei den Konzernen, überhaupt in den Wirtschaftsunternehmen sind. Die haben ja entwickelte Fähigkeit, die können organisieren, sind Manager, nicht? Und die machen das eigentlich, oder viele machen das gut, und sehr viele haben ihre Seele dem Bonus noch nicht verkauft. Und die müssen wir natürlich auf unsere Seite ziehen. Die müssen merken, hallo, wenn wir so weitermachen, dann machen wir nicht nur die Umwelt kaputt, sondern auch uns selber. Ich helfe beim Aufbau dieser alternativen Strukturen. Also man könnte auch sagen, man muss den Feind teilen, nicht? Dann in die Hardcore, die Hardcore-Mammonisten, die absoluten Geldmenschen und die Leute, die sehen, dass Geld eigentlich immer nur ein Instrument ist, um den Menschen in den Austausch zu bringen. Ist eine wunderbare Funktion. Ich bin überhaupt kein Feind des Geldes. Und da gibt es Spezialisten, die das gut können, und die müssen wir gewinnen.
Ja, das war ein spannender Gedanke auch für mich, als ich das gelesen habe. Ich war eher so drauf, jetzt muss man da angehen, also gegen die gehen. Aber natürlich, gibt es einen Teil, die sagen, die das auch checken, das stimmt nicht, ja. Und warum die nicht mitnehmen? Spannender Gedanke da. Zum Schlusswort, was wollen Sie noch mitgeben, Herr Pfluger?
Ja, man soll das Buch lesen und sich begeistern lassen. Also es ist ja so, der Buchhandel nimmt es nicht wirklich. Die Medien wollen nicht wirklich darüber schreiben, wenigstens bis jetzt. Aber ich darf das sagen, ohne zu übertreiben. Ich habe absolut fantastisches Feedback der Leser mit Adjektiven, die ich also nicht einmal öffentlich sagen kann, so toll. Also das berührt die Menschen und sie sind bewegt davon. Und ich würde einfach sagen, ja, man soll sich mal mit diesen Gedanken auseinandersetzen, dass wir eine andere Welt ist möglich, und wir können selber einen Beitrag dazu leisten. Und nicht nur das, nicht, wenn wir auf diesen Weg dieser friedlichen Umwälzung gehen, mit der Geldbefreiung vom Geld, nicht die Überwindung des Mangelsystems, dann Wahrheit zu leben, mutig zu werden, das sind Dinge, die ersten Schritte, die bringen schon uns so viel, dass man eigentlich dankbar für die Krise sein könnte, nicht? Und ich sage ja immer, ich bin 65 und ich möchte eigentlich den großen Wandel noch erleben, nicht? Das Paradies könnte eigentlich jederzeit ausbrechen. Wir brauchen vielleicht 10, 15 Jahre, und dann haben wir doch die wichtigsten Hindernisse aber wirklich ganz grundsätzlich überwunden. Und dazu möchte ich doch von ganzem Herzen anregen.
Wunderbar, Herr Pfluger. Ja, das ist auch wieder mein Teil dazu, mit Ihnen hier dieses Interview dort zu führen, um das auch weiter zu verbreiten. Ich kann es empfehlen, es ist sehr gut lesbar, dieses Buch. Teilweise habe ich dann schon geschluckt, ja, weil es einfach dramatisch ist, ja, weil es einfach wirklich zerstörerisch ist. Ja.
Das Schlusswort ist ja schon gefallen, nicht? Aber es gibt einen Punkt, den man doch noch erwähnen muss. Also man muss sehen, dass das Geldsystem und die Besitzverhältnisse, die wir haben, seit der Mensch sesshaft ist, hat das zu einer ständigen Umverteilung geführt. Und diese Umverteilung hat immer die Armen ärmer, die Reichen reicher gemacht, bis die Verhältnisse nur noch durch Revolution, durch Krieg, durch irgendwelche schrecklichen Dinge behoben werden konnten. Und an diesem Punkt stehen wir heute natürlich auch, nicht? Also die Leute, Krieg, als ich Kind war, hieß noch nie mehr Krieg, nicht? Und das war, alle haben das ernst gemeint. Heute ist das, das ist wieder etwas geworden, über das man einfach so spricht, wie wenn es normal wäre, nicht? Und man muss sich schon der historischen Situation, in der wir heute stehen, bewusst werden und zulassen, dass es mit uns selber etwas machen soll und darf und dass wir uns da mitnehmen lassen können von einer positiven Kraft der grundlegenden Erneuerung der friedlichen Umwälzung. So.
Friedliche Umwälzung, Herr Pfluger, wieder das. Klar, ich bin gespannt. Es wird eine der spannendsten Zeiten werden, die nächste Zeit, die nächsten 10, 15 Jahre. Und mein Teil, ich bin auch für die friedliche Umwälzung, ganz klar.
Sehr gut. Ja,
ich verabschiede mich auch. Ja, gern, Herr Pfluger. Ich verabschiede mich auch von den Zuhörern des Podcasts. Denken Sie daran, ja, wenn Sie natürlich eine tolle Story machen wollen, auch um dazu beizutragen, hier zu der friedlichen Umwälzung beizutragen, dann denken Sie daran, es gibt Workshops von mir, abonnieren Sie auch den Podcast, wenn Sie das Video sehen, unten ist so ein Glöckchen auch, da drauf klicken und dann sehen wir uns und hören wir uns zu einer anderen Zeit. Alles Gute, Ihr Ludwig Link.